Sprechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger. Heute
Welt-AIDS-Tag 2025. Am 1. Dezember fand auch in diesem Jahr der Welt-AIDS-Tag statt. Wir haben das zum Anlass genommen und darüber gesprochen, was wir in Sachen Prävention und Behandlung bereits erreicht haben und was noch zu tun ist. Am 1. Dezember war Welt-AIDS-Tag. Wie lange gibt's den eigentlich schon und was ist das Ziel des AIDS-Tages?
Der ist 1988 von der WHO das erste Mal ausgerufen worden und wird seit 1996 von der UN-AIDS organisiert, einer UN-Organisation, die sich um das Thema HIV und AIDS-Erkrankung kümmert. Und es geht natürlich im Wesentlichen darum, zur Solidarität mit Betroffenen aufzurufen, das Verständnis für Betroffene zu wecken und auch Vorurteile, Stigmatisierung etc. abzubauen, zu vermeiden. Das sind die wesentlichen Punkt, um sich dafür einzusetzen, dass in allen Teilen der Welt, also auch in Ländern, in denen weniger Wohlstand herrscht, Menschen mit HIV-Infektionen und AIDS-Erkrankungen behandelt werden.
Und vielleicht ist es auch ganz gut, hierzulande nochmal drüber zu sprechen. Ich bin ein Kind der 80er, das heißt, ich denke immer, es gibt zwei Dinge, über die die ganze Welt extrem gut Bescheid weiß. Das eine ist AIDS und das zweite ist irgendwie ein drohender Atomkrieg. Aber das sind ja auch Zeitphänomene, mit denen man aufwächst. Und wir können ja gleich nochmal den Grundkurs machen für vielleicht auch Spätgeborene, ja, und drüber sprechen. Also erstmal gibt es HIV, das ist nicht gleich AIDS.
Nein, HIV ist eine Infektion, eine sexuell übertragbare Infektion. Erkrankung und AIDS ist dann das Erkrankungsbild, was durch die HIV-Viren ausgelöst wird.
Und heute ist es so, dass viele HIV-Erkrankte AIDS gar nicht mehr bekommen. Darüber sprechen wir gleich noch. Wie viele Menschen sind in Deutschland an HIV erkrankt?
Aktuell werden, glaube ich, 98.000 Menschen in Deutschland als HIV-krank festgestellt.
Und jetzt weiß man ja, wie man sich anstecken kann. Man weiß auch, was man dagegen tun kann. Trotzdem kommt es wieder vermehrt zu Ansteckungen, habe ich gelesen. Auch unter heterosexuellen Menschen, das muss man vielleicht auch mal ganz deutlich sagen, sind die Menschen einfach unvernünftig geworden? Bleibt einfach immer ein Restrisiko? Oder haben wir endlich wieder mehr Sex? Das hat ja die Presse lange beklagt, dass noch nicht genug passiert.
Das sind ja alles Mutmaßungen. Ich bin jetzt kein Experte an dieser Stelle. Es gibt sicherlich Menschen, die HIV-Experten sind, die sich auch vielleicht auch durch wissenschaftliche Erhebungen an der Stelle deutlich genauer auskennen. Insofern, ich könnte mir aber vorstellen, dass die Tatsache, dass inzwischen ja schon durchaus bekannt ist, dass eine Frühinfektion, dass es erstens eine Prä- und Postexpositionsprophylaxe gibt, also die Möglichkeit gibt, nach einem ungeschützten Verkehr, bei dem ein Risiko bestand, weil vielleicht einer von den beiden Partnern HIV-infiziert war, wenn man das weiß oder hinterher festgestellt hat. Und weil man weiß, dass das wirksam ist, dass man auch in der Therapie deutlich effektiver geworden ist und dass man bei Frühbehandlungen von HIV-Infizierten eben auch über Jahrzehnte zum Teil vermeiden kann, dass es zu einer AIDS-Erkrankung an sich kommt. Dieses Wissen darum verbreitet sich und ist, glaube ich, besser bekannt als noch vor Jahren. Und insofern könnte ich mir vorstellen, das ist reine, ich spreche im Konjunktiv und reine Vermutung oder Mutmaßung, dass es Menschen gibt, die sagen, naja, das ist nicht mehr so schlimm. Ne? Das ist nicht mehr so ein Urteil, Todesurteil, wie das vielleicht Anfang der 80er Jahre war, als wir mit den ersten AIDS-Fällen zu tun hatten. Und weil das so ist, sind die Menschen vielleicht tatsächlich an der Stelle etwas risikobereiter oder verhalten sich riskanter. Das ist vorstellbar, könnte ich denken.
Und das muss man sagen, also vor allem, wenn es früh diagnostiziert wird, ist das ja exzellent behandelbar heute.
Ja, es ist sehr gut behandelbar. Wir haben ja auch Menschen, die seit sehr langer Zeit mit einer HIV-Infektion leben und alt werden. Und insofern ist das schon Hinweis dafür, dass es gut behandelbar ist. Und ich würde sagen, wer heute früh über seine Erkrankung oder besser über die Infektion weiß und gut behandelt wird, hat, soweit mir bekannt ist, eine durchschnittliche Lebenserwartungszeit.
Was fantastisch ist, trotzdem sollten wir, glaube ich, sagen, auch wenn es heute wenig Nebenwirkungen gibt oder die Nebenwirkungen auch wenige Menschen treffen, es gibt sie immer noch. Es gibt immer noch Leute, die Medikamente auch nicht vertragen und so weiter. Also es gibt keinen Grund, sehr lax damit umzugehen.
Definitiv nicht. Also das muss man ganz klar sagen, also damit hier nicht kein falscher Eindruck entsteht. Es ist auf der einen Seite natürlich großartig und toll, dass für diese Menschen etwas gefunden wurde, was ihnen hilft. Es ist überhaupt kein Grund, damit verharmlosen umzugehen.
Und jetzt muss man sagen, viele Betroffene werden dann doch, nicht die Mehrheit, auf gar keinen Fall, eine Minderheit, aber trotzdem werden viele erst sehr spät diagnostiziert. Dabei kommt es eigentlich für eine gute Behandlung, wie bei ganz vielen Krankheiten, auf eine frühe Diagnose an. Das heißt, das ist dann wahrscheinlich so, ich vermute jetzt mal im Umfeld zum Beispiel von Menschen, die Drogen nehmen, die also auch Angst haben, stigmatisiert zu werden, die vielleicht sich auch in einem kriminellen Raum befinden und so, die sagen, naja, wenn das auffliegt, dann lasse ich mich eben nicht testen. Und das ist am Ende dann ein großes Unglück für die
Betroffenen. Definitiv. Ich würde sagen, es ist ja grundsätzlich eine Erkrankung, die von Anbeginn an eine starke Stigmatisierung zur Folge hatte, weil es immer mit Sexualität verbunden war, weil es auch mit Promiskuität jedenfalls zunächst verbunden war oder verbunden wurde, sagen wir es mal so.
Ja, und ganz am Anfang sogar hat man gedacht, es würde nur Homosexuelle betreffen.
Genau, also die ganze homophobe Bewegung hat natürlich an der Stelle das missbraucht, hat also Angst vor homosexuellen Menschen, im Wesentlichen Männern, an dieser Stelle befördert und provoziert. Also das, glaube ich, spielt eine ganz, ganz große Rolle in dem Kontext, dass Menschen sich schwer tun, der Sache nachzugehen. Dann ist es sicherlich so, dass diejenigen aus der Drogenszene, aus der Menschen in nicht sesshaften Szene, wie auch immer, die sozusagen in ganz prekären sozialen Verhältnissen leben, natürlich sicherlich auch wenig um ihren Gesundheitsstatus wissen. Und dann wissen vielleicht auch viele nicht, dass man auch anonyme Testungen vornehmen kann, dass man sozusagen zunächst mal für sich eine Gewissheit erfährt, bevor man damit dann, wie auch immer, die ärztliche, therapeutische oder auch gesamt- oder familiäre oder was ich auch über Öffentlichkeit gehen kann oder sollte. Das ist also insofern, glaube ich, gibt es unterschiedliche Gründe, die dafür verantwortlich sind, dass die Situation so ist, wie sie ist.
Ja, es gibt Heimtests, nicht nur für HIV, auch für andere Geschlechtskrankheiten, muss man sagen. Und es gibt ja auch immer noch sehr viele Anlaufstellen, zumindest in den größeren Städten in Deutschland, wo man auch sich anonym testen lassen kann. Sowohl mit so einem Schnelltest, als auch mit einem richtigen Test, der dann noch zuverlässiger ist. Also diese Möglichkeiten gibt es, aber nicht alle wollen oder können die vielleicht, oder ist ihnen bewusst, dass sie den Anspruch nehmen können. Ne? Jetzt haben Sie es schon angesprochen, seit ein paar Jahren gibt es eben auch PrEP. Und das ist im Wesentlichen, sind das, glaube ich, die gleichen Medikamente, die man auch mit einer Infektion bekäme.
Antivirale Substanzen, die man auch verwendet in der Behandlung, die dafür sorgen, dass, falls es zu einem Viruseintritt in den Körper kommt, diese Viren nicht zu einer dann dauerhaften Infektion führen, sondern durch die Behandlung, durch den Schott, wenn man so will, mit der antiviralen Substanz sofort abgetötet werden und es dann nicht zu einer dauerhaften Infektion kommt.
Und das ist im Prinzip, da gilt das Gleiche sozusagen wie bei den Menschen, die HIV infiziert sind. Also wenn man die gut verträgt und man weiß, man ist jetzt promisk oder so.
Wie auch immer, ist eine Option. Und ich glaube, jede Option, unabhängig davon, ob ein Mensch, der jetzt eine andere Sexualität hat und der für sich feststellt, das ist doch unmöglich, dass Menschen, die sexuell Freude haben wollen und promiskuitiv sind, so etwas erhalten. Ich glaube, das ist völlig unabhängig davon, würde man bei rationaler Bewertung sicher und vorurteilsfreier Bewertung sagen, ist es gut, dass es das gibt. Mhm. Und jede vermiedene HIV-Infektion ist ein Gewinn für alle.
Ja, also selbst wenn man findet, dass jemand was macht, was man moralisch selber nicht teilt, wünscht man jemand keine Krankheit oder den Tod an Hals. Hoffe ich jedenfalls. Also sonst wäre man auch kein moralischer
Tradition,
Mensch.
Da ist die Tradition, die menschliche Tradition und die historische Tradition unserer und vieler anderer Gesellschaften eben dann doch leider anders. Mhm. Das muss man dann schon auch feststellen. Also insofern bleibt das ein sensitiver Bereich.
Stimmt, aber Menschen, die durch zu heftigen Alkoholgenuss oder Rauchen erkranken, denen gönnen wir ihre Chemotherapie ja auch. Ja. Um es mal hart zu sagen.
Ja, das ist jetzt eine harte, aber ich würde das nicht von der Hand weisen, dieses Argument, und würde sagen, da ist durchaus was dran. Und daran kann man sehen, dass dann doch immer wieder vergleichbare Dinge mit anderen Maßstäben gemessen werden und dass die Maßstäbe kulturellem Shift unterworfen sind und auch unter Umständen Ergebnis von Vereinbarungen sind, die eine Gesellschaft trifft. Und wir können froh sein, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir rationale, sachlich bezogene Vereinbarungen jedenfalls im Wesentlichen nach wie vor treffen.
Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der ist moralisch, glaube ich, ganz unangreifbar. Das ist dann PEP, die Postexpositionsprophylaxe, glaube ich, heißt das.
Jawohl.
Das heißt, wenn man jetzt schon ganz verantwortungsbewusst Sex hat mit Kondom, das kann reißen, da kann es einen Unfall geben, das wäre eine Möglichkeit. Oder es gibt Opfer von sexueller Gewalt, die können sich das nicht aussuchen.
Genauso ist das insbesondere. Ja. Ne? Also ein großer Vorteil, ein großer Gewinn an der Stelle auch für solche Situationen. Dann sicherzustellen, gewährleisten zu können, dass man nicht auf diese Weise dann unter Umständen HIV-infiziert ist.
Ja, und dann bekommt man auch die gleichen Medikamente. Ich glaube, da ist es so, um wirklich sicher zu sein, dann muss man die innerhalb von 48 Stunden erst mal einnehmen und dann einen Monat lang.
Die müssen relativ kurz nach dem Ereignis begonnen werden, eingenommen zu werden oder über einen längeren Zeitraum, sodass die dann tatsächlich den Effekt haben, der gewünscht wird. Aber es gibt inzwischen ja auch noch zusätzliche Darreichungsformen, die ganz neu sind, die im Laufe dieses Jahres zugelassen wurden, nämlich Depotinjektionen, die dann alle 6 Monate gespritzt werden, behalten dann über einen längeren Zeitraum diese Wirkung.
Also ein Halbjahresprep quasi.
Wenn man so will, ja. Da, glaube ich, muss man seine Erfahrungen sammeln. Das ist jetzt ein bisschen früh, das bewerten zu können. Aber das gilt dann für Leute, die sich vielleicht in einem bestimmten Milieu bewegen und bei denen dann einfach diese Situation häufiger vorkommen und vorkommen wird. Die Wahrscheinlichkeit größer ist, also weiterer Weg und Schritt in die Richtung der Infektionsvermeidung.
Und vielleicht noch ein Hinweis dazu, wenn man jetzt hört, man muss dann schnell handeln, wenn man also PEP braucht sozusagen. Auch da ist es so, in den großen Städten gibt es Schwerpunktpraxen, in der Regel HIV-Praxen, oft in Kliniken und so weiter, an die kann man sich wenden und dann bekommt man auch kurzfristig Hilfe, auch am Wochenende.
Definitiv, die Ambulanzen in den Kliniken, die dafür eingerichtet sind, die gibt es. Das geht also zu allen Zeiten des Tages und geht auch sehr schnell, da ist diese Hilfe gewährleistet. Bisschen schwieriger ist das, glaube ich, schon im ländlichen Raum, weil man wirklich sagen muss, dass die Schwerpunkteinrichtungen, in denen man dann auch über, mit diesen Dingen tatsächlich über einen gewissen Erfahrungsschatz verfügt und Expertise vorhält, die ist eben natürlich nicht in allen Regionen unserer Republik in gleicher Dimension vorhanden, da ist dann tatsächlich der urbane Raum besser ausgestattet, das muss man sagen.
Jetzt wollen wir auch ein bisschen über die Herausforderungen sprechen. Wir haben sehr viel auch darüber gesprochen, Gott sei Dank, wie weit wir da gekommen sind. Das ist ja auch wirklich, wirklich toll. Wenn ich noch dran denke, wie das in den 80er waren, wo so eine Infektion quasi ein Todesurteil war und man ganz wenig wusste und so weiter. Weltweit sind mehr als 40 Millionen Menschen leben mit HIV. Über 5 Millionen wissen das nicht und deswegen vielleicht reden wir auch über zwei unterschiedliche Herausforderungsarten. Das eine ist, was können wir und sollten wir in Deutschland noch tun oder in Europa? Das andere ist, was sollten wir vielleicht auch weltweit tun? Ich glaube, was bei uns vor der Haustür noch wichtig ist, ist, die Menschen, die heute behandelt werden, sind Gott sei Dank deutlich älter, als sie es früher waren, weil wir es eben geschafft haben, dass diese Menschen sehr lange auch mit der Infektion leben können.
So ist es. Und das ist insofern ein bisschen Herausforderung, weil diese Menschen am Lebensende, im höheren Alter, im hochbetagten Alter, natürlich eine deutlich größere Anzahl als jünger, in die Situation von Pflegebedürftigkeit oder externer Betreuung geraten. Und das führt schon dazu, das ist ein bisschen besonderes Setting. Natürlich besteht auch bei Pflege etc. ein Restrisiko einer HIV-Infektion für denjenigen, der mit solchen Menschen umgeht. Das ist sehr gering, um das ganz klar zu sagen. Aber nichtsdestotrotz sollte man darum wissen. Und der Umgang miteinander, der Umgang an dieser Stelle, der ist, glaube ich, befindet sich im Moment auch in einer Art von Lernprozess, dass man das als selbstverständlich und auch völlig selbstverständlich handelbar ansieht. Und es gibt aber Situationen, in denen Menschen dann eben nicht in Pflegeeinrichtungen aufgenommen werden, weil man mit dem Verweis darauf, dass sie HIV-infiziert sind, dieses Mikrorestrisiko ausschließen möchte. Und das ist natürlich auch eine Stigmatisierung besonderer Art, die aus unserer Sicht problematisch ist und die zum Beispiel bei uns Gegenstand von Diskussionen ist.
Müsste man dann aber politisch lösen?
Müsste man politisch lösen, ja, oder auch kulturell, finde ich jedenfalls.
Also über Aufklärung?
Ja, über Aufklärung. Es gibt ja Aufklärung und Zeigen der Tatsache, dass sozusagen dieses Risiko völlig vermeidbar ist.
Und ich nehme an, dass es auch, wir wollen jetzt auch nicht ins Detail gehen, aber auch medizinisch ist es natürlich so, wenn Menschen jetzt deutlich älter sind, dann bekommen sie ja nicht nur ihre HIV-Medikation, sondern oft auch sehr viele andere Medikamente. Und ich kann mir vorstellen, dass da dann auch noch neue Herausforderungen
im Prinzip sind. Ja, auch das natürlich.
Weil Organe mehr belastet werden.
Interaktion von Medikamenten natürlich unter Umständen da ist. Das ist gar keine Frage. Antiretrovirale Substanzen sind natürlich hochwirksam, aber auch damit Nebenwirkungen und Interaktionen verbunden. Das ist auch ein Thema, also ein medizinisch-inhaltliches Thema. Was bedeutsam ist, das ist gar keine Frage. Und da muss man sagen, das Verweigern des pflegerischen Umgangs, also ich spreche jetzt hier von Einzelfällen, damit hier nicht der Eindruck entsteht, dass das wirklich ein großes flächendeckendes Phänomen ist. Aber sind eben schon noch Situationen, die beschrieben werden und darum thematisieren wir sie hier. Und bevor sie dann zu einem größeren Problem vielleicht unter Umständen tatsächlich sogar werden. Also, aber ich glaube, in der Summe kann man sagen, ist in Deutschland die Versorgung, der Umgang mit Menschen mit HIV-Infektion oder AIDS-Erkrankung sehr vorbildlich und sehr sachlich und zum Glück auch sehr gut organisiert und auch erfolgreich. Ich glaube, im internationalen Kontext ist das natürlich ein bisschen anders. Und da ist, glaube ich, die größte Herausforderung, dass man Medikamente und Behandlungsmöglichkeiten für alle dann auch tatsächlich schafft, die weltweit eine Erkrankung oder eine Infektion erleiden.
Wir leben ja auch in Zeiten, wo natürlich auch wegen der Regierung Trump in den USA sehr viele Programme gestrichen werden, Gelder fehlen und um die ganze Welt zu versorgen, auch Schwellenländer und so weiter und so fort, braucht es einfach sehr viel Geld.
Ja, es braucht viel Geld, um Kampagnen und um Informationen und Strukturen zu fördern, die eben Testungen möglich machen und andere Aufklärung betreiben. Und da muss man leider sagen, es ist natürlich die Mittelkürzung, die wahrgenommen wird im Wesentlichen von den USA über die WHO, ein ernsthaftes Problem. Ja, und das betrifft ja nicht nur die HIV-Infektion und die AIDS-Erkrankung, betrifft auch Malaria, Tuberkulose, andere nicht sexuell, aber auch übertragbare Erkrankungen. Also das ist eine ganz bittere Aussage des amerikanischen Präsidenten, sich um das Thema Weltgesundheit nicht mehr in diesem Umfang mit der WHO kümmern zu wollen. Das ist im Übrigen auch insofern dumm, weil wir natürlich sagen können, Erkrankungen, welche Art auch immer, machen ja nicht an nationalen Grenzen halt. Das haben wir bei Corona erleben können. Da war das ein wunderbares Beispiel, um zu zeigen, dass man sich nicht mit Waffengewalt oder mit Schutzzäunen, die man um sein nationales Territorium baut oder aufstellt, in irgendeiner Form vor Viren oder anderen übertragbaren Erkrankungen schützen kann. Und insofern wird das auch die USA dann leider auch zurückfallen.
Ja, und wenn sie es schaffen sollten, die Grenzen total dicht zu machen, dann gibt es immer noch Sextourismus aus den USA.
Ja, natürlich.
Und dann haben sie das Problem trotzdem. Das muss man einfach sagen.
Das meine ich damit. Ja, also insofern ist das absurd zu glauben, dass man auf diese Weise sich von dem Problem entledigt und es anderen überlässt, damit fertig zu werden, wie auch immer.
Also auch dafür ist natürlich so ein Welt-AIDS-Tag gut, damit wir sozusagen ein bisschen von unserer Insel der Glückseligkeit auch mal ein bisschen schauen.
Es gibt ja viele globale Themen, von denen die dümmeren sich schwer tun, zu verstehen, dass es globale sind.
Ja.
Und da wir wirklich ja aktuell von, also in vielen Orten der Welt von Menschen regiert werden, wir können da in Deutschland die letzten 70, 80 Jahre sagen, wie gut es uns ging in der Hinsicht, spätestens nach dem Ende der Nazi-Zeit, würde man sagen, sind wir wirklich, egal wer uns regiert hat, läuft das hier in Deutschland alles sehr sachlich und faktenbezogen und auch vernünftig ab, finde ich jedenfalls. Aber das ist ja nicht an allen Orten der Welt, auch nicht in den Ländern der Welt, die wir bisher gezählt haben, bei denen es ähnlich zugehen könnte oder sollte wie bei uns. Insbesondere in diesen Ländern erlebt man ja auch vor dem Hintergrund eines wieder starken Nationalismus, dass die Menschen und die Regierenden eben die globalen Herausforderungen nicht nur negieren, sondern gar nicht erst erkennen. Und dazu zählen natürlich Infektionserkrankungen genauso wie das Thema Klimawandel und Umweltverschmutzung oder Umweltschädigung im weitesten Sinne. Lauter Dinge, die nur in einem globalen Kontext zu bewältigen sind. Und darum sind alle globalen Anstrengungen, WHO, UN und alles, was es gibt, von größerer Bedeutung als je zuvor.
Ja, Sie haben ein paar Themen schon angesprochen. Das ist auch was, was mich immer wieder fassungslos zurücklässt, dass selbst Menschen, die könnten ja von mir aus politisch national oder rechtskonservativ sind, aber wissenschaftsfeindlich, das verstehe ich dann auch nicht, weil die Fakten und das, was die Welt und das Universum machen, da können die auch nichts gegen machen,
egal wie sie das wollen. Das ist ein Rückfall ins Mittelalter. Das ist ein Rückfall ins Mittelalter. Die Erde ist eine Scheibe. Da fällt man hinten runter, wenn man am Ende angekommen ist.
Und deswegen braucht man auch keine Impfung. Und das wäre jetzt mein nächstes Thema. Das wird vielleicht vielen in den USA nicht helfen, weil auch da die Impfgegnerschaft zunimmt. Aber wir haben ja eigentlich alle mal die Hoffnung auch gehabt, nicht auf PrEP oder PEP, das konnte man sich gar nicht vorstellen, sondern auf eine Impfung gegen HIV. Aber die scheint es nicht zu geben.
Ja, die gibt es bisher nicht. Da gibt es immer wieder mal so Meldungen versprengt hier oder dort. Irgend so eine Impfung habe bei irgendwelchen Schimpansen oder anderen Tieren eine Wirkung gehabt. Oder
schön für die Primaten.
Ja, also wie auch immer. Also ich lese das auch nur am Rand mal als Splitter einer Nachricht. Mir ist keine tatsächliche Entwicklung bekannt, wo man eine ernsthafte Erwartung haben könnte, dass jetzt in relativ kurzer Zeit da eine valide, wirksame und weit verbreitbare Impfung gegen HIV, die Infektion mit HIV gäbe. Und weil es offensichtlich schwierig ist, einen Impfstoff zu erstellen, aus Gründen, die jetzt vielleicht hier an dieser Stelle zu weit führen und biologisch begründet sind, hat man sich eine Strategie verlegt, eben die Therapie und die Prä- und Post-Explosionsprophylaxe zu verbessern. Und da ist man aber glücklicherweise eben sehr weit vorangekommen.
Und dann gibt es aber natürlich immer böse Zungen, die sagen, naja, das wollen die gar nicht entwickeln, die Pharmaindustrie, weil die verdienen so gut an der Behandlung.
Naja, jetzt sind wir wieder im Mittelalter, wo dann sozusagen irgendwo der Herold von Stadt zu Stadt zog und Nachrichten mal so verkündete. Und kein Mensch gelegen hätte, das zu überprüfen. Also das sind natürlich Weltverschwörungsideen, die man nur als kindlich bezeichnen kann.
Dann fände ich gut, dass wir über all die gesprochen haben und die auch mal, sagen wir mal, auf ihren Platz verwiesen haben. Und ich bin auch froh, dass es den Welt-AIDS-Tag gibt. Im nächsten Jahr wird es ihn wiedergeben, denn wir sind weit gekommen, aber es gibt noch jede Menge zu tun.
Genau so ist das.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast@brek.de.